Ja, liebe Geschwister, die Vorweihnachtszeit, die beginnt jetzt. Wir haben es mitbekommen. Und für heute ist aber auch Themenpredigt angesetzt. Ihr habt das vielleicht ja doch mitbekommen, dass wir eine Reihe von Predigten haben zu dem Thema biblische Werte. Und ich versuche heute mal das Experiment, das irgendwie miteinander zu verbinden. Ja, heute ist der erste Advent. Ach, was du nicht sagst, denkt ihr sicher jetzt. Dabei ist das noch gar nicht so lange her, dass das Kirchenjahr weitgehend ignoriert wurde. So ähnlich wie bei den Zeugen. Ich kann mich erinnern, zu DDR-Zeiten, da hatte ich einen Klassenkameraden, und dessen Familie, die haben zu den Zeugen Jehovas gehört. Und meine Eltern, die kannten aber auch noch andere, die bei denen mit im Haus gewohnt haben. Also im selben Wohnblock. Und diese anderen, die haben meiner Mutter mal erzählt, dass der Vater von den Zeugen zu Heiligabend am 24. in den Keller gegangen ist und Holz gehackt hat. Sehr lautstark. Warum? Vielleicht aus Frust? Ich vermute eher, um die anderen in ihrer ach so falschen und weltlichen Feststimmung zu stören. Da wollte einfach provozieren und demonstrativ was anderes machen als die anderen, damit die das merken. Wenn man sich mal damit befasst, dann merkt man, dass die so rein sachlich recht haben. In vielen Dingen zumindest. Geburtstagsfeiern findet man nicht in der Bibel. Auch Advent, Weihnachten, Tannenbaum, Ochs und Esel, die drei Könige, alles unbiblisch. Oder im Judentum, eine andere Gruppe, wenn ich das so nennen darf. Die betrachten alle anderen außerhalb auch mit einer gewissen Reserviertheit. Wobei dort der Grad der Frömmigkeit sehr unterschiedlich ist. Von den Chassidim bis nahezu völlig säkularen Juden, aus denen der Zionismus hervorgegangen ist. Es ist so, die allermeisten Menschen wollen sich ihren Mitmenschen anpassen. Die wenigsten haben die Kraft, konsequent gegen den Strom der Mehrheit zu schwimmen. Und innerhalb solcher strengen Gemeinschaften vorbildlich sein und dann vielleicht in einer Art Doppelleben, in der Welt leben, ohne dort ständig anzustoßen und peinlich zu sein. In so einer Konstellation entsteht eine gewisse Schizophrenie, ein Krampf, eine Verklemmtheit. Man verbiegt sich. Und sowas merken unsere weltlichen Mitmenschen. Das wirkt nicht einladend und auch nicht authentisch. Vor allem wirkt's unglaubwürdig. Vor allem, wenn man dann noch versucht, seine Mitmenschen zu überzeugen, so zu werden vielleicht. Zu etwas überzeugen, wovon man selbst vielleicht nicht ganz so überzeugt ist. Wofür man sich vielleicht sogar in mancher Situation schämt. Besonders zu DDR-Zeiten war das auch so. Und ich habe mich oft gefragt, woher die Verklemmtheit kommt. Woher auch meine Verklemmtheit kommt. Und wie man davon frei werden könnte. Und ich glaube, das geht auch ein bisschen in diese Richtung und zu dieser Frage, wie man eine offene und anziehende Gemeinde sein kann. Eine Gemeinde, wo unsere ungläubigen Mitmenschen sich hingezogen fühlen, weil sie spüren, dass dort das wahre Leben ist. Wie kann man diese Umwandlung erreichen? Wie kann ich mich ändern oder auch verändern lassen? Und da habe ich mich gefragt, was war unsere Identität der letzten 150 Jahre? Was war unser Selbstverständnis? Was war uns immer wichtig Und worin haben wir uns von den anderen unterschieden? Worin unterscheiden wir uns heute noch? Warum gibt es heute immer weniger Ortsgemeinden, die sich Brüdergemeinde nennen wollen? Warum wollen offenbar jetzt alle anders sein? Woran liegt's? Oder liege ich völlig falsch mit meiner Beobachtung und die Brüderbewegung ist im vollen Expansionskurs? Eher nicht. Es herrscht Orientierungslosigkeit oder zumindest Verunsicherung. Ja, warum beginne ich mit dieser seltsam anmutenden Vorrede? Wir haben heute die dritte Themenpredigt zu biblischen Werten. Und ich bin mir nicht sicher, wie weit euch das klar ist, was das Ganze soll. Ich denke, es soll bei uns ein Bewusstsein wecken für unser Selbstverständnis als Gemeinde in dieser Welt. Unsere Identität. Wer sind wir? Woher kommen wir und wohin wollen wir? Interessiert uns das überhaupt, den Einzelnen? Leider gibt es bei uns nicht den starken charismatischen Führer, dem wir blind folgen könnten. Vielleicht auch zum Glück. Und wir haben leider auch nicht die große Vision, die Agenda 2050 oder einen Sanierungsplan. Wir haben aber darüber nachgedacht, was hier auf dem Goetheplatz gemessen am Wort Gottes gut läuft, wenn ich das mal so ausdrücken darf, und womit wir so unsere Probleme haben oder zumindest was ausbaufähig wäre. Und so sind diese Werte entstanden, die uns groß werden sollen oder zumindest größer. Es ist ja nicht so, dass nichts davon da ist, aber es gibt eben immer noch Luft nach oben. Die Annahme, die da dahinter steht, ist vielleicht so dieses Pars pro Toto Prinzip, also dass sich das Kleine auf das Große auswirkt, dass das Kleine wiedergespiegelt wird im Großen. Stimmt mein persönlicher Kurs? Strebe ich persönlich nach den biblischen Tugenden, dem Herrn ähnlicher werden? Und wenn das alle oder die meisten zumindest tun, dann wird sich auch der Kurs des großen Gemeindeschiffs Goetheplatz 5 in die richtige Richtung wenden. Das ist die Annahme, das hoffen wir. Das Kleine ergibt das Große. Und die lange Wegstrecke besteht aus vielen kleinen Schritten. Ja, so viel zu einer gewissen langen Vorrede, zu einer Erläuterung. So, was ist denn überhaupt das Wertethema im Dezember? Hat jemand den Gemeindebrief gelesen? Genau, die Gastfreundschaft. Und die Predigt heute, die ist auch besonders für mich selber. Gastfreundschaft ist nämlich nicht so meine natürliche Gabe. Wenn ich meine liebe Frau nicht hätte, wüsste wahrscheinlich niemand hier, wo ich wohne. Und ich habe einen Vorschlag als Predigttext dafür bekommen heute. Da wusste ich erst nicht so richtig, was das werden sollte. Erst ziemlich spät habe ich entdeckt, was da drin steckt. Wir wollen dazu lesen aus Lukas 19. Das ist die Geschichte vom Zachäus, dem Oberzöllner. Und ich lese ab Vers 1. Und der Herr Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt, und er war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und so lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ihr lieben Kinder, ihr singt uns jetzt das Zachäus-Lied.
Eigentlich hatte ich gedacht, man könnte jetzt die Kinder vorholen, die Kleineren, die sich da trauen, die Größeren sind da manchmal ein bisschen verschämt. Und dann fiel mir ein, dass der Marco gesagt hat, dass die heute noch üben wollen für die Kinderweihnachtsfeier. Jetzt weiß ich nicht genau, ob es trotzdem Mutige gibt. Es gibt nämlich zu dem Zachäus-Lied, ich hoffe, das kennen ein paar von euch, auch Bewegungen. Und da braucht es Freiwillige. Wenn sich keiner findet, machen wir es ohne. Ist irgendjemand dabei von den Mädels dort hinten oder so? Die sich trauen? Nein. Paula will auch nicht, ist auch schon zu alt. Na gut, dann singen wir das einfach jetzt so. Ich hoffe, es gibt einige, die das hier kennen. Und die Bewegungen denkt ihr euch einfach. Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Denn der Heiland kam daher. Er Heiland suchte diesen Mann, er wäscht die Herzen rein und sagt, Zachäus, steig herab, denn bei dir kehr ich heut ein. Denn bei dir kehr ich heut ein.
Ja, ich möchte euch heute also zu Gastfreundschaft ermuntern. Zu etwas, zu dem ich selber mich immer wieder durchringen muss. Den meisten Frauen ist es in die Wiege gelegt. Was ist das denn überhaupt? Gastfreundschaft. Das Feuer ist doch vielleicht Männersache. Ja, was ist Gastfreundschaft? Ein Hang zu Geselligkeit liegt mir überhaupt nicht. Jemanden bekochen, backen, Herberge dekorieren, ein Idyll schaffen. Wer schon mal in Wünsdorf bei der Gabi Ann zu Gast war, weiß, was ich mit Idyll meine. Die Gabi hat wirklich Talent. Ich habe ihr mal ein Foto von ihrem Garten gemacht. Im Haus drin sieht es übrigens ähnlich aus, von der Schnuckeligkeit. Aber wenn unser Text heute zur Beantwortung taugt, was Gastfreundlichkeit ist, dann lesen wir dort nichts von einer idyllischen Wohnstätte. Dekofähigkeiten, ein prächtiges Haus muss man nicht unbedingt haben, um gastfreundlich zu sein. Wenn ja, wenn das vorhanden ist, perfekt. Wenn nicht, macht die ganze Sache nur spannender und auch unter Umständen glaubwürdiger. Man steht da nicht so im Verdacht, angeben zu wollen. Und der Gast fühlt sich nicht so klein, wie wenn ihm ein Palast geboten wird. Hat eben alles seine zwei Seiten und hängt natürlich auch ganz stark vom Wesen des Gastgebers ab. Je demütiger der ist, desto prachtvoller könnte das Haus sein. Der Zachäus als reicher Oberzöllner, wie wir hier im Vers 2 lesen, für den war das einladende Heim wahrscheinlich kein Problem. Der hat vermutlich auch keine Arbeit gehabt mit Aufräumen und Putzen. Und vor allem Essen kochen war für den kein Aufwand. Und ich muss euch ja sagen, ich staune immer wieder, wie in ganz vielen Stellen der Bibel, wo es um Gäste geht, so schnell das Essen auf den Tisch gebracht wird. Da wird mal spontan das Mastkalb geholt, geschlachtet und dann gleich ein ganzes Festmahl bereitet. Hat der Zachäus dem Herrn sowas vielleicht aufgetafelt? Lammkeule? Gut vorstellbar. Was ihr hier seht, stammt von dem israelischen Koch. Aber von üppigen Essen lesen wir nichts in unserem Text. Davon hängt die Gastfreundschaft nicht ab. Zachäus war reich, das steht da. Und sehr wahrscheinlich hat er auch ein schönes Haus gehabt, gutes Essen und sicher auch Bedienstete. Beste Voraussetzung, um sich Gäste einzuladen. Nur, vielleicht ist ja keiner gekommen. Vielleicht hat sich keiner hingetraut, außer andere Zöllner, die Lokalganoven der Stadt, die Beutelabschneider, Betrüger, Räuber. Und der Zachäus war vermutlich nicht so ein kleiner, niedlicher Kerl wie hier. Ich glaube nicht, dass er so ausgesehen hat. Und unter Gangstern gibt's kein wirkliches Vertrauen. Das sind alles nur Beziehungen zur gegenseitigen Deckung. Krähen, die sich die Augen nicht gegenseitig aushacken. Vertrauen tut dort niemand einfach so. Dort gibt's einen anderen Begriff. Berechenbarkeit. Man verlässt sich nur auf den Ganovenbruder, weil man was gegen ihn in der Hand hat. Machst du nicht, was ich sage, dann verrate ich deine Leiche im Keller und liefer dich ans Messer. Wir kennen das auch aus dem großen Politikbetrieb heutzutage. Spurt einer nicht, kommen plötzlich Dinge ans Tageslicht. Siehe Schlammschlacht im Weißen Haus. Der Zachäus hatte also vermutlich keine wirklichen Freunde. Wenn solche elementaren Dinge wie Liebe, Vertrauen, angenommen sein um seiner selbst willen und nicht nur wegen des Geldes, danach hat er sich vielleicht gesehnt. Und hier steht im Text, und er suchte, Jesus zu sehen. Er hat sich hingezogen gefühlt zu dem Mann, der offenbar alles das verkörperte, was ihm fehlte. Vielleicht nicht bewusst, aber sicher tief verborgen in seinem Herzen. Und ich glaube, dass jeder Mensch, egal wie hartherzig er ist, immer noch eine Restempfänglichkeit für Gott hat. Und mag sie noch so klein sein. Und dieser Empfänger, diese Antenne meldet sich, wenn der Schöpfer naht, wenn der Heilige Geist beginnt zu überführen. Und in dieser Gegenwart kann keine Lüge bestehen. Und in diesem Licht weicht jeder Schatten. Er suchte ihn zu sehen. Aber wisst ihr, was das wirklich Wunderbare ist? Unser Herr Jesus tut das schon lange davor. Und ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, die Zachäus-Geschichte ist eingerahmt von der Suche nacheinander. Im Vers 3, Zachäus Suche. Und am Ende im Vers 10, dann offenbart der Herr seine entgegenkommende Suche, wo steht, denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn Zachäus den Herrn fragen würde, so ähnlich wie der Nathanael, woher kennst du mich? Würde der Herr wohl antworten, ehe ich dich vom Maulbeerfeigenbaum rief, als du noch im Zollhaus saßt, sah ich dich. Und der Zachäus könnte dann mit Psalm 139 Zeugnis geben, nachdem er vom Herrn gefunden wurde. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe, Herr, du weißt es schon genau. Wenn ich euch gesagt habe, dass ein schönes Haus und gutes Essen für Gastfreundschaft nicht notwendig sind, dann haben wir hier jetzt die absolut notwendige Bedingung für echte Gastfreundschaft gefunden. Die wahrhaftige Suche nach meinem Nächsten. Das ist die erste mir wichtige Erkenntnis aus dieser Geschichte. Der Herr Jesus hatte wirklich Interesse an Zachäus. Sein Interesse ist nicht geheuchelt, wie wir Menschen das vielleicht manchmal machen. Auch wenn wir vielleicht aus reiner Pflichterfüllung unseren Bekannten- und Verwandtenkreis reihum einladen, so in der Devise, so diesen Sonntag bist du wieder dran, wie jedes Jahr zur gleichen Zeit vielleicht. Oder die Frage, wen laden wir denn mal ein, den wir ganz lange nicht eingeladen haben? Quasi Gäste auf der Warteliste. Wenn ein Gast das mitkriegt, weiß nicht, wie er sich dann fühlt. Die Suche nacheinander, echtes Interesse aneinander, das ist eine wichtige und notwendige Bedingung für eine gottgesegnete Gastfreundschaft. Und unser Herr ist uns hier ein leuchtendes Vorbild. Wir hören ein Klavierstück vom Samuel jetzt. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. In diesen zwei Versen, glaube ich, wird deutlich, was unsere Gastfreundschaft von der Gastfreundschaft von Ungläubigen unterscheiden sollte. Die Situation, die ist ja hier etwas speziell. Der Herr lädt sich hier selbst ein. Ich weiß nicht so richtig, wie ich reagieren würde. Mal ein bisschen konstruiertes Beispiel. Eine unbekannte Familie käme hier am Sonntag mit in unsere Gemeinde. Und dann nach der zweiten Stunde ruft der Vater der Familie vielleicht so zu mir rüber. Rocco, komm mal her. Wir essen heute bei euch Mittag und bleiben noch ein paar Tage bei euch. Würde mir sicher erstmal die Kinnlade absinken. Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Es steht nichts davon, nur kurz bei dir sein, sondern in deinem Haus bleiben. Gott handelt hier und ergreift die Initiative. Das finde ich bemerkenswert. Und Zachäus stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Der Herr fordert Gastfreundschaft und Zachäus nimmt diese Herausforderung an, mit Freude, ohne Murren. Die draußen haben gemurrt. Dieses elende Murren. Der Gemeindebrief enthält den Vers aus 1. Petrus 4, wo steht, seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Der Zachäus, der lässt sich hier vom Herrn quasi überfallen. Und das mit Freuden. Das ist die zweite Lehre, die ich aus dieser Geschichte ziehen will. Gott fordert uns heraus, was unsere Gastfreundschaft betrifft. Versetzen wir uns mal in die Situation. Würden wir den Herrn Jesus auch mit Freude in unser Haus aufnehmen, wenn der so überfallartig das tun würde wie hier? Wenn wir wüssten, dass er es ist, ganz sicher, auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, er würde das auch tun. Aber wenn er als verwahrloster Obdachloser nachts vor unserer Tür stünde und Einlass fordern würde, wie sähe es dann aus? Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Mit der Predigt heute möchte ich uns zur Gastfreundschaft ermuntern. Und ich habe versucht, aus dem Text zu erkennen, wie sich unser Herr Gastfreundschaft vorstellt. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Das ist die klare Aufforderung aus dem Petrusbrief. Aber wie bringt man jemand zu was, das ganz bestimmt Mühe, viel Mühe macht, das vielleicht nicht dem Charakter entspricht und das sogar manchmal eine echte Zumutung sein kann? In Führungsseminaren oder auch bei manchen Motivationstrainings fällt immer wieder das sehr weise Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Kennt vielleicht der ein oder andere, der kleine Prinz-Autor ist es. Und er hat mal gesagt oder geschrieben in seinem letzten Buch, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Gastfreundschaft ist Gott gewollt. Das lehrt die Schrift ganz eindeutig. Doch die Gastfreundschaft ist nicht das Ziel. Was dann? Was ist das Meer, das unsere Sehnsucht wecken kann und uns motiviert, das Schiff der Gastfreundschaft mit Eifer zu bauen? Eins finden wir schon in dem Zachäus-Text. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das Meer, was uns zur Gastfreundschaft motiviert, kann sein die Sehnsucht nach Wahrheit, nach geheilten Beziehungen, nach echter Freundschaft und schließlich nach ewigem Heil. Das hat den Zachäus angetrieben, das Schiff der Gastfreundschaft zu bauen. Gott ist als Gast zu ihm gekommen, um für immer zu bleiben. Ein Stück für Geigen, Cello und Klavier hört ihr jetzt. Das Schiff der Gastfreundschaft. Advent heißt Ankunft. Erwarten wir doch, dass der Herr uns in dieser Adventszeit auf besondere Art entgegenkommt und begegnet in unseren Gästen. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr uns die Menschen zeigt, die wir zu uns holen sollen. Wenn wir bereit dafür sind und ihn darum bitten, er wird uns durch diese Gäste segnen. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Wir hören jetzt noch ein paar Stellen aus der Bibel, die uns das versüßen sollen, die Gastfreundschaft.
Jesus spricht: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
Und siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir.
Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt und nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Er aber sprach auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittag oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde, sondern wenn du einmal machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten.
Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn.
Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren.
Dies aber sage ich: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag auch euch, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht: Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Wer aber Samen darreicht, dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott.
Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt.